WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Hier ist Jürgen Wiebeke und ich will gleich versichern, das soll keine dieser grauenhaften Kochsendungen werden, in denen um den heißen Brei rum geredet wird. Wir wollen auch nicht Sie mit Rezepten versorgen. Und doch soll es in dieser Stunde um Essen und Trinken gehen. Ganz gewiss ein Randthema der Philosophie. Viele Philosophen waren, glaube ich, auch eher Hungerkünstler. Dabei haben sie sich doch eigentlich seit jeher den Kopf darüber zerbrochen, wie es mit der Sinnlichkeit des Menschen aussieht. Sie haben sich darüber Gedanken gemacht, welche Rolle der Genuss im Leben spielen sollte oder vielleicht auch höchstens spielen darf, damit der Genuss nicht unsittlich wird. Aber der großartige Satz, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral, stammt eben vom Dichter und nicht vom Philosophen. Mein heutiger Gast, Kurt Röttgers, möchte mithelfen, diese philosophische Lücke zu schließen. Er wünscht sich allerdings, dass wir nicht bloß fressen, sondern am Esstisch so eine Art ideale Gesellschaft im kleinen Leben. Für ihn sind nämlich Küche und Tafel Orte, an denen der Mensch zu sich kommen kann, in Gesellschaft. Was passiert denn da am Esstisch? Was ist das Besondere an dieser kommunikativen Situation? Und welche ethischen Fragen stellen sich womöglich beim Thema Essen und Trinken? Dazu hätten wir natürlich auch gern Beiträge von Ihnen. Sie können gern anrufen unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder mailen an philo@wdr.de. 0800 5678 und dreimal die 5 oder philo@wdr.de. Kurt Röttgers ist Philosophieprofessor von der Fernuni in Hagen. Guten Abend, Herr Röttgers.
Schönen guten Abend, Herr Wiebeke.
Das ist doch merkwürdig, ne? Dass man ein Thema, das uns Tag für Tag betrifft, Essen und Trinken, dass man da begründen muss, warum das auch philosophisch interessant ist.
Ja, in der philosophischen Tradition, wenn man die ernst nimmt, wird man eher sagen müssen, das ist gar kein philosophisches Thema. Aber ich glaube, die Zeit ist angebrochen, es zum Thema zu machen und es nicht lange im Abseits stehen zu lassen, wohin es die Philosophen für viele Jahrhunderte eigentlich verdammt haben. Und zwar in der Folge von Platon, der mit der Unterscheidung von Schein und Sein ein Kriterium eingeführt hat, unter dem die Sinnlichkeit, die unter Verdacht steht. Und das heißt eben auch die Sinnlichkeit des Geschmacks, des Essens und so weiter.
Aber auch Platon hat gegessen Tag für Tag.
Ja, aber er hat nicht verraten, dass er es getan hat. Im Grunde hat er an zwei Stellen seines Werkes die Grundlegung dafür gegeben, dass Jahrhunderte der philosophischen Reflexion auf das Essen sich eigentlich beschränkt haben auf diätetische Hinweise und Ratschläge und nicht am Genuss orientiert waren.
Diätetische Ratschläge? Er wollte, dass wir uns mäßigen?
Ja, natürlich. Wir sollen uns mäßigen, sagt Platon. Und zwar ist das in der Politeia seine These. Er überlegt, wie eine gesunde Stadt oder ein gesunder Stadtstaat aufgebaut werden soll. Und dort gibt er Ratschläge, wie denn die Ernährung in einer solchen gesunden, nicht luxurierenden Stadt aussehen solle, damit auch die Bürger wehrhafte Bürger seien. Und da fällt ihm sein Gesprächspartner ins Wort und fragt, nachdem er diese Ratschläge gehört hatte, und womit sonst würdest du eine Stadt von Schweinen ernähren, wenn nicht mit diesen Dingen, die du gerade empfohlen hast? Das heißt, es wird der Genuss so weit reduziert, dass es nur noch darum geht, in der platonischen Philosophie eine gesunde Stadt zu erhalten. Später natürlich, als sich das Christentum mit seiner Leibfeindlichkeit diesem Trend beigesellt hatte, das individuelle Seelenheil nicht zu gefährden.
Also wenn er sagt gesunde Stadt, dann wird er gemeint haben, das ist die ideale Stadt, in dem die platonischen Ideale gelebt werden.
Ja.
Und da sollte das Essen keine Rolle spielen. Es war sozusagen eine Notdurft, die man verrichtet.
Ja, so ungefähr. Weil er auch die Kochkunst im platonischen Dialog Gorgias, kann man das nachlesen, die Kochkunst nicht für eine wirkliche Kunst gehalten hat, sondern für eine schmeichlerische Technik, die den Menschen vorgaukelt, was gut für sie wäre. Während nur die Medizin, oder das heißt eben dann abgeleitet daraus die Diätetik, die Hinweise darauf gibt, was für den Menschen wirklich gut ist.
Also Feinschmeckerei ist Betrug, heißt
ja,
das doch.
Genau, so ist das bei Platon oder in der platonischen Tradition. Ich meine, das hat ja gewirkt über Jahrhunderte. Es hat nur wenige Philosophen gegeben, die sich diesem Trend entzogen haben. Zum Beispiel Montaigne. Da ist es ganz klar, das war auch ein Genussmensch und er hat es auch bekannt, als Philosoph auch bekannt.
Aber lassen Sie uns erstmal versuchen zu verstehen, Herr Röttgers, was Platon, wenn man sich ihm mit Wohlwollen nähern will, was er damit gemeint haben könnte, dass gutes Essen, das Genuss am Tisch eine Form von Lüge sein kann. Darauf läuft es ja hinaus.
Ja, darauf läuft es hinaus. Gut, der Anlass in dem platonischen Dialog Gorgias ist natürlich, dass er die Sophistik unter Verdacht stellen will und sie die Philosophie davon abgrenzen will, was die Sophisten gemacht haben. Auch sie lügen und betrügen, während es den Philosophen um die Wahrheit geht.
Und Sophisten, muss man jetzt erklären, da ging es darum, dass man besonders tricky argumentiert.
Ja, besonders tricky argumentiert. Ich denke, es ist auch eine Rehabilitation der Sophistik möglich, aber das ist nicht unser Thema.
Genau.
Parallel dazu würde eben auch laufen eine Rehabilitation derjenigen Reflexion des Kochens und Essens, die auf den Genuss aufbaut und nicht auf dem Gedanken der Gesundheit.
Mhm. Sie haben vorhin von Schein und Sein gesprochen,
ja.
Was da mit drinsteckt in diesem platonischen Denken. Also gutes Essen ist dann Schein.
Ja, so ist es.
Und was wäre Sein? Wovon wird dann abgehalten werden?
Naja, dasjenige, was die Mediziner uns sagen können, was für den menschlichen Körper gesund sei. Und da ist dann in der Tradition, schon bei Platon ist das angelegt, natürlich zum Beispiel auch ein Verdacht gegenüber dem Wein. Nicht? Wein ist ein Genussmittel. Jugendliche dürfen gar keinen, die mittelalten Männer dürfen ein bisschen Wein trinken. Und für die alten Männer sieht dann Platon allerdings etwas größeren Weingenuss vor, weil das die Tristheit des Alters überbrücken hilft. Aber es ist sozusagen nicht am Genuss orientiert, sondern wirklich auch wiederum an dem, was nützt für die Gesundheit des Menschen und beim Alter dann für die seelische Gesundheit des Menschen.
Mhm. Sie gehören nicht dieser Fraktion an, das darf ich schon mal verraten, weil am Ende Ihres Buches steht in der Danksagung unter anderem die Bemerkung, dass Sie dem Wein, dass Sie verstanden haben durch die Hilfe eines lieben Mitmenschen, was der Wein ist und was der Wein kann.
Ja, ja. Das ist über Jahrhunderte eben auch eine Verfemung des Weingenusses und natürlich Bier und so weiter, Kaffee, Tee, alles ist unter Verdacht gestellt worden, weil es alles nicht gesund ist. Gesund ist, wenn man es im Extrem nennt, nur reines, klares Brunnenwasser.
Warum nervt Sie das? Denn ich frage das vor dem Hintergrund,
ja,
dass man, glaube ich, über unsere Zeit nicht sagen kann, dass sie besonders platonisch lebt.
Nein.
Also es gibt natürlich Diätprogramme ohne Ende, ja?
Ja.
Aber gerade die erwähnten Kochsendungen, gerade Gourmetkult, der in bestimmten Kreisen ohne Ende gepflegt wird, zeigt doch das an Platons Befürchtung, dass man sich da auch in etwas verlieren kann und dass das zu einem Schein werden kann, vielleicht doch was dran ist.
Vielleicht kann man das so sehen. Das Wesentliche für mich ist, ob man auf dem Gedanken der Gesundheit aufbaut und die Reflexion des Kochens und Essens darauf aufbaut oder ob man auf der Kategorie des Genusses aufbaut. Natürlich gibt es auch Genuss, der schädlich ist. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber den Genuss als solchen unter Verdacht zu stellen, weil er der Gesundheit als solcher schädlich ist. Die Köche sind solche, die einen Anschlag auf Leib und Leben verüben. Das ist die Botschaft dieser Tradition. Und dem kann ich mich nicht anfreunden. Das gestehe ich ohne weiteres zu. Ich bin nicht dagegen, klares, reines Brunnenwasser, sofern es das irgendwo noch gibt, zu trinken, sondern es geht darum, die Vielfalt der Genüsse zu pflegen und nicht sozusagen den menschlichen Genussapparat zu reduzieren auf Schmalkost.
Jetzt haben wir eine Sendung über Kulinarik, ausgerechnet mit dem großen Antikulinariker, mit Platon begonnen.
Ja.
Und der Eingangsgedanke war ja, Sie zu fragen, wie Sie eigentlich drauf gekommen sind, sich diesem Thema philosophisch zu widmen. Ich nehme mal an, auch in Ihrer Bibliothek zu Hause wird das Thema nicht gerade Regalmeter einnehmen. Das ist überschaubar, der Stoff.
Das ist richtig, ja, ja. Obwohl in den Buchhandlungen inzwischen die Kochbuchabteilungen größer sind als die Philosophieabteilungen. Ne? Das wird man auch zugeben müssen. Aber bei mir ist es natürlich zu Hause ganz anders. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich glaube, es sind wie bei vielen solchen Projekten mehrere Linien zusammengewachsen. Und das eine war natürlich die Beobachtung, die Sie ja auch angesprochen haben, dass es eine ausgesprochene Konjunktur der Thematisierung des Essens und Kochens gibt, die zum Teil natürlich auch Merkmale des Perversen haben. Also wenn es im Fernsehen Kochsendungen gibt, dann sind die Zuschauer ja von jeglichem Genuss abgeschnitten. Und es werden ja zum Teil eben auch Halbfertigprodukte dann in der Sendung verwendet. Das heißt, es kann niemand diese Sendung in der Küche sehen und das alles nachkochen. Er muss sich die Rezepte dann irgendwann bestellen oder so. Aber irgendwie ist er auf das Zuschauersein bei einem Genuss des Gaumens beschränkt. Und das finde ich ein bisschen auch pervers, nicht?
Ja.
Diese Thematisierung, die allseits zu beobachten war, war der eine Punkt, von dem ich ausgegangen bin, wo ich dachte eben, vielleicht kann man dem philosophisch ein bisschen aufhelfen. Und der andere Punkt war, dass ich dann mich gefragt habe, ja, was hat denn die Philosophie eigentlich zu bieten in dieser Frage? Und dann sehr ernüchtert feststellen musste, fast nichts. Und dann war es der dritte Punkt, dass ich bei Kant in überraschender Weise fündig geworden bin und dieses auch eine bestimmte, sagen wir mal, Interpretationslücke in der kantischen Philosophie zu schließen hilft.
Ja, lassen Sie uns den Kant für den Moment noch aussparen,
ja,
weil das ein nicht ganz einfach zu verstehender Gedanke ist. Ich würde gerne mit einem Zitat beginnen, was bei Ihnen am Eingang des Buches steht, von Friedrich Nietzsche. Darf ich das mal vorlesen,
ja,
Herr
ja.
Rüttgers? Sie werden es wahrscheinlich auswendig kennen.
Nein, lesen Sie ruhig vor.
Durch den vollkommenen Mangel an Vernunft in der Küche ist die Entwicklung des Menschen am längsten aufgehalten, am schlimmsten beeinträchtigt worden. Es steht heute selbst noch wenig besser. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Paragraph 234. Also, dass die Entwicklung in der Küche etwas, einen Zusammenhang darstellt zur Entwicklung des Menschheitsgeschlechts als Ganzes,
ja.
Das ist ein ganz aufregender Gedanke.
Ja, das ist ein aufregender Gedanke und der ist meines Wissens nicht möglich gewesen vor der Zeit der Französischen Revolution. Davor habe ich nichts gefunden, was dem entsprechen könnte. Seit der Französischen Revolution, also seit der bürgerlichen Revolution, gibt es, vor allen Dingen von Frankreich ausgehend, verschiedentlich Reflexionen über das Essen und über die Koch- und Esskultur und so weiter. Das hat natürlich damit zu tun, dass die adlige Lebensart kopiert worden ist von den Bürgerlichen und zusätzlich natürlich die Freisetzung der Köche in der Revolution. Die hatten keine Jobs mehr an den adligen Höfen und haben dann ihre Restaurants eröffnet. Und so hat sich eine Verallgemeinerung derjenigen Kultur im Bürgertum durchgesetzt, die die Adligen immer schon gepflegt haben.
Ja.
Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass der Platon ja wohl auch gegessen haben müsse. Da muss man dann mal die Historiker befragen und stellt fest, dass entgegen diesen Verfemungen der Kochkunst über Jahrhunderte hinweg es geradezu Exzesse an Essen und Trinken gegeben hat, vor allen Dingen im Mittelalter. Es ist unglaublich zum Teil, was dort berichtet wird, in welchen Mengen und auch in welchem qualitativen Ausmaß dort aufgefahren wurde, entgegen allen Rufen, doch sich zu mäßigen, um das Seelenheil nicht zu gefährden.
Ja, wie würden Sie das denn interpretieren, dieses Missverhältnis, dass es also eine offizielle Linie gibt, die Verzicht predigt, ja, nicht Schein, sondern Sein,
ja,
und dass dann aber die Völlerei gepflegt wird?
Tja, wie will man das interpretieren? Ich denke mal, dass die Kultur auch an anderen Punkten diese Doppeldeutigkeit oder Bigotterie gepflegt hat über Jahrhunderte. Das könnte man wahrscheinlich bei der Sexualmoral genauso herausarbeiten. Ich bin da nun kein solcher Experte. Aber ich glaube, dass das eine durchgehende Linie der Kultur ist, etwas anderes zu tun als zu sagen.
Wenn Sie sagen, dass im Grunde halbwegs systematisch erst über Kulinarik, über gutes Essen und Trinken philosophisch nachgedacht wird seit der Französischen Revolution, dann ist doch ein naheliegender Gedanke zu sagen, da steckt selber ein Freiheitsgedanke drin, das hat was mit Emanzipation des Menschen zu tun.
Ja. Da würde ich Ihnen ohne weiteres recht geben. Das ist eine Emanzipation des Menschen, weil die Sinnlichkeit nun auf die Tagesordnung gesetzt worden ist, dessen, worüber man reden kann, was man pflegen kann und eben nicht mehr nur Völlerei im Dunkeln getrieben wurde und ansonsten verbal eben die Askese gepredigt wurde, nicht?
Was ist denn in dieser Zeit gedacht worden über das Essen als Freiheitsimpuls?
Ja, das ist nicht ganz so eindeutig. Also das Essen als Freiheitsimpuls, man kann es an bestimmten Punkten natürlich festmachen. Also die Entstehung des Begriffs Gastrosophie bei Charles Fourier, das wäre so ein Beispiel, was ich anführen könnte, um Ihre Frage zu beantworten. Aber ich kann es nicht auf breiter Ebene beantworten, weil da die Evidenzen fehlen. Bei Fourier ist es so, dass er in der Französischen Revolution davon geträumt hat, eine Gesellschaft der Harmonie zu begründen. Und er begründete dieses auf zwei Gesichtspunkten. Erstens einer Kultur des Essens und zweitens einer Liebeskultur. Diese zweite Sache ist die neue Liebeskunst ist erst in seinem Nachlass gefunden worden und ist zu Lebzeiten nicht veröffentlicht worden. Aber die Sachen zur Gastrosophie finden sich auch in anderen Schriften, nicht nur in der neuen Liebeskunst.
Also wenn man über Essen eine neue Gesellschaft konstruieren will, das ist ja waghalsig gedacht.
Ja, natürlich.
Ne? Das räumen Sie ein.
Ja, sicher.
Dann funktioniert das doch eigentlich nur als gemeinsames Essen. Da geht es nicht darum, dass ich für mich alleine mir was reinschiebe.
Ja, das ist richtig. Das ist bei Fourier sehr problematisch, so wie er es entwickelt, weil er natürlich als Utopist sich ausdenkt, wie denn jeder Einzelne dann von der Gesellschaft und dem Staat oder was versorgt werden muss mit dem, was für ihn gut ist. Der Durchbruch zu dem Gedanken, den Sie gerade angesprochen haben, der findet sich tatsächlich erst bei Kant, glaube ich.
Ich suche gerade nach einem Zitat aus Ihrem Buch, was ich mir angestrichen habe. Womöglich ist das sogar von Fourier. Die Feinschmeckerei ist eines der stärksten gesellschaftlichen Bande. Sie breitet täglich jenen geselligen Geist aus, der die verschiedenen Stände vereinigt, sie miteinander verschmilzt, die Unterhaltung belebt und die Ecken der gebräuchlichen Ungleichheit abschleift.
Ja, ja.
Unglaublich.
Ja, ja.
Dass man denkt, am Esstisch wird die Klassengesellschaft aufgehoben.
Ja, aber es ist eben gerade nicht der Esstisch thematisiert in diesen Zusammenhängen. Das kommt erst bei Kant vor, weil er natürlich einen gesamtgesellschaftlichen Entwurf in seiner Utopie entwickeln will. Und da spielt der Esstisch oder die Tafel nicht die zentrale Rolle, sondern wie man es organisiert, dass jedem das zukommt, was für ihn gut ist und auf diese Weise eben eine Gesellschaft der Harmonie ermöglicht wird.
Mhm. Bei Ihnen in Ihrem eigenen Denken spielt das eine ganz große Rolle, die Idee der Gemeinschaft am Tisch. Und dazu passt, was wir schon bekommen haben per Mail. Ich möchte Ihnen mal eine vorlesen. Sie können übrigens auch anrufen 0800 567 8 3 5 oder philo@wdr.de, wie das Kevin Nitschke gemacht hat, der aus Rostock schreibt. Die jüdische Kochkunst nutzt ganz bestimmte Speisen und erzählt zu diesen Geschichten von Freiheit und Unterdrückung. Deswegen komme ich jetzt drauf, wo wir bei dem Fourier-Zitat waren, nach dieser Mail zu greifen. So treibt zum Beispiel das Bitterkraut an Pessach den Essenden die Tränen in die Augen. Biblische Geschichten von Bitternis und Tränen, Geschichten von Demütigungen in den Konzentrationslagern sowie ganz persönliche Geschichten von Ausweglosigkeiten in Schule und Beruf werden auf diese Weise eng miteinander verbunden. Der Wein an diesem Fest symbolisiert im Gegenzug Freiheit, Freude und Wohlstand, die sich trotz aller Unterdrückungen ebenso im Leben durchsetzen und Mut zur Hoffnung machen. Mut zur Hoffnung, dass jede Bedrückung, ob persönlich oder kollektiv, einmal ein Ende haben wird.
Sehr interessant. Ich kannte das nicht und das ist ja natürlich eine Bestätigung für das, worum es mir geht, nicht? Weil hier das Essen sehr aufgewertet wird und ihm ein symbolischer Wert gegeben wird. Das finde ich sehr interessant.
Machen wir es mal umgekehrt. Warum ist für Sie das Essen in der Einsamkeit, wenn ich allein an meinem Tisch sitze, womöglich dabei die Zeitung oder ein Buch lese, warum ist das für Sie philosophisch uninteressant?
Ganz kann man es auch nicht uninteressant nennen, aber bei Kant taucht dieser paradoxe Begriff des Solipsismus convictorii auf. Ein Begriff, der in sich paradox ist, weil convictorium natürlich mit der Vorsilbe con auf ein Zusammen, ein Miteinanderessen verweist und Solipsismus ist die Einsamkeit des Miteinanderessens. Das geht nicht. Das ist in sich paradox gebaut und das Wesentliche an dem, woran ich gearbeitet habe in diesem Buch, ist, dass man nicht bei der Sinnlichkeit stehen bleibt, sondern dass die Sinnlichkeit eingebettet sein muss in eine Gemeinschaftlichkeit oder vielleicht kann man es noch besser Genossenschaftlichkeit nennen, um auf den Zwischencharakter der Tischgesellschaft gegenüber der Gesellschaft, der abstrakten Gesellschaft und der Gemeinschaft, wie sie in der Familie stattfindet, aufmerksam zu machen.
Was meinen Sie mit diesem Zwischencharakter?
Naja, man kann mit Gästen, die man einmal einlädt oder die man verschiedentlich einlädt, natürlich genau diese Tafelfreuden zelebrieren. Das begründet aber nicht so etwas wie eine Gemeinschaft in dem Sinne, wie Ferdinand Tönnies die Unterscheidung der Begriffe Gesellschaft und Gemeinschaft eingeführt hat, wobei Gemeinschaft eben, der Prototyp ist eben die Familie und die hat Bestand, unabhängig davon, ob man jetzt miteinander isst oder nicht. Und in dem Essen, in der Mahlzeit am Tisch kann man Gäste einladen. Man kann Gäste zum ersten Mal einladen, um zu sehen, wie geht es mit ihnen. Es gibt sogar Traditionen, dass man bei bestimmten prekären Sachen, Friedensverhandlungen oder so weiter, zunächst mal miteinander isst und trinkt, um auf diese Weise eine Vertrauensbasis herzustellen. Mhm. Also insofern ist das weniger als eine Gemeinschaft, aber mehr als die Gesellschaft. Weil in der Gesellschaft gilt natürlich das Tauschprinzip. Ich gebe dir etwas, damit du mir auch etwas gibst und wir beide dann zufrieden sind über den Tausch.
In der Gemeinschaft wird geschenkt.
Ja, genau. Die Tischgemeinschaft ist aufgebaut auf dem Prinzip der Gabe. Da kann nicht der, sagen wir mal, der Hausvater, der die Fleischportionen verteilt, kann nicht sagen, und was gibst du mir dafür? Er gibt.
Also und, das ist das Spannende für Sie.
Ja.
Wie da Gemeinschaft über das Medium Essen konstruiert wird.
Und zwar denke ich auch, dass diese Sinnlichkeit des gemeinsamen Genießens wichtig ist. Ich bin in einer Diskussion mal gefragt worden, kann man das Ganze nicht auch organisieren ohne Essen? Hm. Ja, also miteinander reden und sich zu einem Einverständnis und so weiter durchringen. Natürlich kann man, aber das ist etwas fragiler, weil man muss sich dann auf ein Thema einigen. Und wer nicht beim Thema bleibt, der gehört schon nicht mehr dazu oder wer das Thema verlässt und so weiter. Während am Tisch zwanglos die Gespräche sich entwickeln können. Durch die Speisenfolge ergeben sich Pausen, in denen man dieses Gespräch führen kann, in der nächsten Pause ein anderes. Oder es werden Trinksprüche ausgebracht und so weiter. Das heißt, es ist zwangloser als der Zwang, den man ausüben muss, wenn man sich auf ein Thema verständigt.
Und trotzdem ist es regelhaft.
Natürlich. Es ist hochregelhaft und natürlich ist das kulturell geprägt. Die Gesellschaften haben unter Umständen verschiedene Regeln, aber es ist in hohem Maße regelhaft und ritualisiert, nicht?
Aber haben wir jetzt den Unterschied, den Sie zu den Gourmets machen, die also vielleicht allein auf das raffinierte Essen schauen und ihre Zunge kultivieren wollen und denen es gar nicht so sehr um Gemeinschaft geht?
Ja, also sie bleiben auf halber Strecke stehen, würde ich mal sagen, weil sie eben zu dieser Gemeinschaft des gemeinsamen Genießens nicht kommen. Natürlich darf man diese Gemeinsamkeit auch nicht übertreiben. Es ist nicht alleine die Gemeinsamkeit, auf die es ankommt, sondern es kommt schon darauf an, es auf der Basis, auf der Grundlage eines gemeinsamen wirklichen Genießens zu entwickeln. Nicht, wenn jetzt eine Gruppe von Jugendlichen in ein Schnellrestaurant geht und alle Pommes mit Mayo bestellen, dann ist das nicht diese Gemeinschaftlichkeit, von der ich rede, wenn ich hier sage, die Sinnlichkeit muss in einer Gemeinschaftlichkeit aufgehoben sein.
Ich lese Ihnen noch eine weitere Mail vor. Da geht es auch um den Gedanken der Gemeinschaftlichkeit, allerdings bezogen auf eine sehr konkrete Gruppe. Und zwar hat uns Jörg Jelinski gemailt, philo@wdr.de, aus Bornheim-Sechtem. Ich habe viele Jahre als Rettungsassistent gearbeitet. In dieser Zeit war es mir und meinen Kollegen immer wichtig, gemeinsam und auch dabei möglichst gut zu essen. Dieses gemeinsame Essen ist meiner Auffassung nach ungemein wichtig, denn so wird die Gemeinschaft elegant gestärkt, welche dann in den berufsbedingt auftretenden Extremsituationen viel besser funktioniert. Und so hat der Notfallpatient meiner Meinung nach erheblich bessere Überlebenschancen. Daher schließt Jörg Jelinski: Guten Appetit an alle Lebensretter, die jetzt eventuell zuhören, wenn sie meine E-Mail verlesen.
Ja, schön. Das ist natürlich, liegt auf meiner Linie, bestätigt das, was ich sage, wobei ich nicht wusste, dass für diese Praxis auch das wichtig ist. Ich habe das ja zunächst auf den gemeinschaftsstiftenden Charakter des Miteinanderredens, aber auch des Miteinanderhandelns, das würde ich für genauso wichtig handeln, dass man für genauso wichtig ansehen, dass man auf diese Weise Grundlagen des gemeinsamen Handelns schaffen kann. Mhm. Also Gruppen zum Beispiel, die sich, also auch zum Beispiel revolutionäre Gruppen, sind auch darauf angewiesen, solche Gemeinschaftlichkeiten unterhalb der Gemeinschaft und oberhalb der Gesellschaft zu begründen. Und Rettungseinsätze sind natürlich auch sehr kritische Einsätze und da kommt es wirklich drauf an.
Aber macht es nicht einen großen Unterschied, ob Sie jetzt bei sich zu Hause einen Kreis zwanglos versammeln, womöglich 2-3 neue Gesichter, die bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal an Ihrem Tisch sitzen, oder aber man versammelt sich an einem ganz anderen Ort, zum Beispiel zum Arbeitsessen?
Ja, aber wenn ich die Mail richtig verstanden habe, ist das nicht so etwas, was
nein,
man
das
unter Arbeit...
Ja. Nein, ich beziehe das nicht auf die Rettungssanitäter.
Ja. Arbeitsessen ist teilweise auch, denke ich mal, problematisch, weil es einen Zweck außerhalb der Gemeinschaftlichkeit des Miteinanderessens, Genießens und Miteinanderredens gibt. Also das kann natürlich verschiedene Formen annehmen, aber einige dieser Arbeitsessen sind ja ausgesprochen dazu eingerichtet, den anderen zu irgendwas rumzukriegen. Und das ist etwas, was dann Gemeinschaftlichkeit nicht begründet, sondern unter Umständen sogar gefährdet.
Ja, bei Ihnen wird das beschrieben als Spannungsverhältnis zwischen Kultur, was ja das Essen und das Trinken
ja,
am
genau,
Tisch ist,
ja.
Und Ökonomie.
Genau, ja, ja, ja. Das hier wird dann ein ökonomischer Zweck dem Kulturellen aufgeprägt. Es kann natürlich trotzdem das geschehen, worum es mir geht, ja, also diese Gemeinschaftlichkeit oder Genossenschaftlichkeit begründet werden, obwohl die Situation ein Arbeitsessen ist. Aber das versteht sich nicht von selbst.
Wenn Sie etwas beitragen wollen zu diesem Thema Gemeinschaftlichkeit, Genossenschaftlichkeit beim Essen, rufen Sie an 0800 5678 und dreimal die 5 oder mailen Sie an philo@wdr.de. Zu Gast heute im Philosophischen Radio auf WDR 5, Kurt Röttgers. Sein Buch heißt Kritik der kulinarischen Vernunft. Da ist natürlich Anspielung an Immanuel Kant drin. Wir kommen auch darauf zurück. Aber erstmal schulden wir Mario Pellizzoli eine Antwort, der sich nämlich nach dem bisher Gehörten fragt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, schreibt er uns nämlich per Mail, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie der Meinung, dass es in der Antike zur Position Platos keine Gegenposition gegeben habe. Was ist mit den Epikureern und Salomo?
Ich habe ja gesprochen über die Thematisierung des Essens. Natürlich würde eine epikureische Philosophie ganz anders aussehen und sehr viel mehr auf den Sinnengenuss abstellen. Aber das ist auch nicht ganz einfach. Der Epikureismus, Epikur selbst hat es ja ausgeführt, ist nicht einfach eine Apologie der Sinnenlust, sondern heißt auch zum Beispiel, das Vergnügen aufzusparen für einen späteren Zeitpunkt, das heißt einen kalkulierten Umgang mit der Lust zu betreiben. Aber die E-Mail hat natürlich vollkommen recht, man müsste das Bild noch etwas differenzierter malen, als das jetzt hier in einer Sendung so geschehen kann.
Völlig klar, Sie haben den Plato genannt, um die Hauptströmung bekannt zu machen,
und
die eben kulinarik feindlich war.
Platon lässt sich mit dem Christentum vereinbaren, während der Epikureismus sich natürlich nicht mit dem Christentum vereinbaren lässt. Jedenfalls so, wie es aufgefasst worden ist.
Dann ein Zitat, das Hubert Stähle beisteuert aus Birkesdorf bei Düren. Ein Zitat von Novalis. Das könnte, wenn Sie es noch nicht kennen, in Ihre Sammlung Aufnahme finden. Das gemeinschaftliche Essen, schreibt Novalis, ist eine sinnbildliche Handlung der Vereinigung. Alles genießen, zueignen und assimilieren ist Essen. Oder Essen ist vielmehr nichts als eine Zueignung. Alles geistige Genießen kann daher durch Essen ausgedrückt werden. Auch ein aufregender Gedanke.
Ja.
In der Freundschaft isst man in der Tat von seinem Freunde oder lebt von ihm. Novalis Zitat.
Also Novalis hat auf mein Denken einen gewaltigen Einfluss ausgeübt, aber dieses Zitat habe ich nicht in das Buch mit aufgenommen. Das muss ich gestehen, es ist eigentlich schade. Ich kenne das zwar, das Zitat, aber irgendwie ist es mir entgangen, ich hätte es aufnehmen sollen.
Aber wenn Novalis doch vom gemeinschaftlichen Essen als Vereinigung spricht, dann hat das doch auch eine erotische Komponente.
Natürlich, das hat eine erotische Komponente und es hat eine religiöse Komponente. Es ist die zusätzliche Konnotation ist natürlich das Abendmahl, die bei Novalis da eine Rolle spielt. Das Erotische und das Religiöse.
Ja, also in beiden Fällen, das ist für Sie die Parallele, gerät man durch die Gemeinschaft am Tisch in eine Gemeinschaft höhere Ordnung? Oder wie wollen wir
es
ausdrücken?
Ja, es ist nicht nur Kommunikation, sondern es ist Kommunion. Es wird eine Vergemeinsamung zelebriert.
Mhm.
Und das ist die Botschaft von Novalis und der frühere Romantiker im Allgemeinen. Also das ist sehr wichtig, diese E-Mail, und ich begrüße das sehr, dass er die geschickt hat.
So, und nun zu Kant. Da kann ich mich nicht länger drum rumdrücken. Ja. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie Ihren Kant entwickeln können. Dazu muss man sagen, wenn Sie schreiben Kritik der kulinarischen Vernunft, dann meinen Sie damit eine fehlende Kritik, eine Kritik, die Kant nicht geschrieben haben.
Ja.
Sie wollen einen Gedanken von Kant weiterdenken. Welcher ist das?
Genau. Im Alterswerk von Kant gibt es ein Hauptproblem, das er sich immer wieder bemüht, aber es letztlich nicht gelöst hat, nämlich das Problem der Übergänge. Es ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass die theoretische Philosophie und die praktische Philosophie eine Kluft aufreißen, die in einigen Interpretationen sogar von einer Zwei-Welten-Theorie, aber mindestens von einer Zwei-Aspekte-Theorie sprechen lässt. Nämlich, in der theoretischen Philosophie ist Freiheit nicht beweisbar, sondern es ist genauso gut denkbar, dass es einen durchgängigen Determinismus gibt. Soweit die theoretische Philosophie. Die praktische Philosophie dagegen ist auf der Freiheit aufgebaut, auf dem Postulat der Freiheit. Es geht nicht ohne Freiheit. So, jetzt stellt sich ein Problem. Wie sind die Forderungen der praktischen Vernunft, die auf Freiheit aufbauen, in der Wirklichkeit, die wir beobachten können, realisierbar? Mhm. Und dieses Übergangsproblem, das hat Kant nicht losgelassen. Die Kritik der Urteilskraft sollte ein Versuch einer Vermittlung sein, der aber auch wiederum in zwei Teile zerfällt.
Darf ich das nochmal, bevor es mir zu kompliziert wird, anderen vielleicht auch, nochmal versuchen zusammenzufassen, welchen Zipfel ich meine in der Hand zu haben?
Ja.
Also es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen der Frage, sind wir frei in unserem Handeln oder sind wir fremdbestimmt, determiniert?
Ja.
Und dann wissen wir nicht, wie wir das einlösen sollen, was Kants Hauptanliegen war, nämlich wie können wir sittlich handeln.
Ja, aber in seinem Alterswerk, da bleibt es nicht bei dem, wie es die Kritik der praktischen Vernunft oder die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten entwickelt, nämlich der kategorische Imperativ, sondern dort spricht Kant in der Anthropologie von 1798 von einem Purismus, den er selbst ja vertreten hat in der Kritik der praktischen Vernunft, und dass dieser der Sittlichkeit nicht förderlich sei, sondern dass es darauf ankomme, die Sittlichkeit und das Wohlleben, wie er es nennt, miteinander zu verbinden. Aber diese
Wir werden nicht dadurch sittlich, dass wir uns alles versagen.
Nein, genau. Das macht die Sittlichkeit nicht eingängig. Wir können als Bürger nicht am kategorischen Imperativ uns orientieren, sondern als Weltbürger sind wir sinnliche Wesen. Ja. Und die Natur, die der Schöpfer so eingerichtet hat, würde Kant wahrscheinlich sagen, die hat uns ja als sinnliche Wesen ausgestattet.
Das wird seinen Grund haben.
Ja, genau. Und man muss beides, dass wir Vernunftwesen sind und dass wir sinnliche Wesen sind, miteinander verbinden können. Aber nicht so, das sagt Kant ausdrücklich, indem das einfach so mehr oder weniger vermengt wird. Sondern beide Sphären haben ihre eigenen uneingeschränkten Rechte. Und dann taucht eine Frage auf, wie schaffen wir die Verbindung zwischen beiden? Und das schafft der Paragraph 88 der Anthropologie. Dort heißt es, oder dort ist die Rede von dem höchsten moralisch-physischen Gut.
Rätselhafter Begriff.
Genau, das ist ein rätselhafter Begriff.
Den muss man zergliedern.
Der Begriff ist zunächst mal auch in sich widersprüchlich, denn das höchste moralische Gut ist eben das, was der kategorische Imperativ, also als die Forderung der praktischen Vernunft vorschreibt. Mhm. Und auf der anderen Seite, das höchste physische Gut ist das Glück, das Wohlleben.
Der volle Bauch.
Ja, und der Sinnengenuss insgesamt.
Und was verbindet die beiden? Nur der Bindestrich.
Ja, der Bindestrich, aber es gibt eine konkrete Gestalt, in der dieser Bindestrich Wirklichkeit wird. Und das ist nach Kant die Tischgesellschaft.
Ach.
Ja, die Tischgesellschaft ist dieses Organisationsprinzip, an dem die Einheit der Vernunft mit der Vielheit der Genüsse zusammengehen kann.
Also Sie wollen darauf hinaus, diejenigen, die bei Ihnen am Tisch gesessen haben und Sie selber auch, haben durch Zwanglosigkeit beim Genießen der gemeinsamen Mahlzeit zugleich so etwas wie ein sittliches Ideal zu fassen bekommen?
Ja, ich denke schon, dass das in die Richtung geht. Also man kann nicht sagen, das ist eine Einlösung des sittlichen Ideals, sondern es geht in diese Richtung, weil wir natürlich bei der Mahlzeit in einer friedlichen Form, die nicht auf Tausch, auf dem egalitären Tausch beruht, miteinander umgehen.
Es muss frei von Zwecken sein.
Ja, es muss frei von Zwecken sein und es muss auch frei von der Möglichkeit der Gewalt sein. Mhm. Nicht? Man hat lange, auch in den Jahrhunderten, lange darum gerungen, dass dieses tatsächlich Wirklichkeit war. Man kennt diese Giftmischer, die dann, also in der Renaissance war das vielfach üblich, dem Essen Gift beizumischen, damit die Kontrahenten dann ausgeschaltet würden. Man hat aber auch lange Zeit darauf verzichtet, jedem Mitessenden ein Messer in die Hand zu geben, weil das unter Umständen gefährlich sein konnte. Nun, heute sehen wir das Problem nicht mehr auf dieser Ebene, aber es bedurfte schon einer gewissen Kultivierung, damit die Mahlzeit diesen Zweck erfüllen konnte.
Hat denn Kant Hinweise darauf geliefert, was bei dieser Tischgesellschaft passieren soll? Wie man sich das praktisch vorstellen
ja,
darf?
Ja, es gibt ein paar Hinweise. So hatte er zum Beispiel die Vorstellung, dass Musik verboten sein sollte. Mhm. Und Spiel und Tanz. Das vereint ihn übrigens mit Platon, der auch im Symposion ja die Flötenspielerinnen und Spaßmacher ausgesperrt hat.
Weil die das Gespräch stören?
Die lenken ab von dem, worauf die Sinnlichkeit des Miteinandergenießens abzielen sollte. Nämlich das gepflegte Gespräch, in dem, wie Kant dann sagt, die Teilnehmer der Tischgesellschaft einander genießen können.
Ja.
Das kommt natürlich wiederum dem Novalis-Zitat sehr nahe, dieses einander genießen.
Also es geht jetzt gar nicht darum, was wir bei Tisch sprechen.
Nein, und da könnte man natürlich auf die Praxis des Menschen Kant auch zu sprechen kommen. Man weiß es einfach, dass Kant nicht Philosophen zu sich eingeladen hat, sondern Kaufleute, angesehene Leute aus Königsberg und dieses auch wechselnde Gesprächspartner waren. Und er wollte tatsächlich, dass der Philosoph am Tisch nicht philosophiert, sondern über andere Dinge, andere angenehme Dinge redet.
Ja. Sie haben ja schon den Hinweis gegeben, dass das eine Form von Pazifismus am Tisch ist.
Ja.
Wir sind nicht bewaffnet, das soll dem Frieden dienen.
Ja.
Wichtige Frage, ist Ausschweifung gestattet? Dürfen wir auf die Pauke hauen?
Dürfen wir. Es ist jetzt, Sie formulieren die Frage...
Um nicht den Frieden zu gefährden.
Ja, Sie formulieren die Frage normativ, dürfen wir... Ich würde mal
sagen Sie es andersrum. Warum kommt bei Ihnen Wein auf den Tisch?
Das wusste auch Kant. Das lockert die Zunge, das fördert die Gesellschaftlichkeit. Nicht? Wenn wir nur Wasser zu trinken bekommen, dann werden wir ein bisschen stur und verbittert. Und der Wein lockert die Atmosphäre. Das wusste Kant.
Ja.
Und das weiß ich auch.
Wobei ja anzumerken ist, dass gesagt
zu viel. Ja, klar.
Wein löst die Zunge.
Ja.
Mancher sagt auch nur, wenn er getrunken hat, die Wahrheit.
Ja.
Und ob die Wahrheit an den Tisch gehört, ist ja auch eine Frage.
Ja. Sie spielen da auf eine Stelle in meinem Buch an, wo ich von dem Sokrates während des Symposions spreche. Dieses Symposion ist eine Veranstaltung bei Platon gewesen, wo die Ehrung eines Dichters, des Agathons, gefeiert werden sollte. Und Sokrates war auch eingeladen. Und Sokrates kommt zum Essen zu spät, weil er da irgendwo in der Toreinfahrt steht und grübelt. Und er kommt dann, während die anderen schon das Essen eigentlich beendet haben und nun sich auf den Gesprächsgegenstand Lob des Eros eingelassen hatten. Und dann kommt dieser Sokrates, der Urvater der Philosophie, und sagt, er könne nur das loben, was an sich selbst lobenswert sei. Das heißt, er ist von der Wahrheitsobsession beseelt. Er kann nur das loben, was lobenswert an sich selbst ist.
Ja.
Also, was nicht den Schein hat, sondern das Sein des Lobenswerten. Über den Unterschied hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Und das ist bei Kant eben gar nicht mehr vorgesehen. Weil es geht gar nicht um Wahrheit, sondern es geht um gefällige Gespräche. Die Wahrheitsobsession ist unter Umständen friedenszerstörerisch. während bei Platon das noch aufgefangen wird, weil dann die Gesprächsteilnehmer dem Sokrates bescheinigen, das habe er aber schön gesagt und nicht, das sei aber wahr.
Also die Philosophie, die Wahrheit ist das eine, das Genießen am Tisch ist etwas ganz anderes.
Ja.
Das wollen wir festhalten und kommen nun zu einer Mail, die uns Marion Röpkes geschrieben hat. Essen wird meines Erachtens zum Zentrum des philosophischen Gegenstandes, wenn wir von gutem, gesundem oder ungesundem Essen sprechen. Was ist das rechte Maß und was ist gesund? Lässt sich in einem Burger-Restaurant nicht philosophieren? Wenn wir beispielsweise von der McDonaldisierung der Gesellschaft reden, schafft also das Burger-Restaurant hier nicht möglicherweise erst den äußeren Rahmen für ein Fast-Food-Symposium?
Ja, da bin ich etwas skeptisch, ob man das so sagen kann. Aber man kann es nicht ausschließen. Also ich selbst habe notgedrungen einmal ein philosophisches Seminar bei McDonald's abgehalten, weil alle Türen sonst versperrt waren am Sonntag. Pikanterweise war das ein Adorno-Seminar, wobei sich der gute Adorno natürlich im Grabe herumgedreht hätte, wenn er davon erfahren hätte, dass bei McDonald's über seine Philosophie gesprochen wird. Also man kann das nicht ausschließen, aber ich denke mal, dass die Förderlichkeit eher durch ein wirkliches Genießen und ein Genießen auch in der kultivierten Vielfalt gewährleistet ist, als durch die bei den Burgers angebotene Einheitskost.
Ich möchte nochmal auf Kant zurückkommen, ja. Denn was man da ja im Kopf hat, ist so dieses Ideal des autonomen Subjekts.
Ja.
Und da leisten sie Widerstand.
Ja.
Und das ist für mich ein sehr brisanter Gedanke,
ja,
von Ihrer Seite. Sie sagen, wenn man bei Tisch sitzt, dann geht es gar nicht mehr um unsere Autonomie, dann geht es darum, dass wir auch verführbar sind.
Ja, genau. Und das, glaube ich, ist dann auch eine Bedingung der Möglichkeit einer solchen ungezwungenen Gesellschaftlichkeit, dass man sich einlassen kann auf ein Verführtwerden durch den Sinnengenuss. Wenn da alle autonome Subjekte sind und das auch durchhalten als Rolle, dann wird das eher misslingen.
Aber wer ist da Verführer und wer ist Verführter?
Ja, das würde ich grundsätzlich nicht unterscheiden. Also in jeder Verführung ist jeder der Partner, die teilnehmen, Verführer, Verführter, verführt werden wollender, durch verführt werden wollen, verführender und so weiter und so fort. Das kann man nicht auseinanderhalten. Aber das Wichtige ist eben der Verzicht auf das Durchhalten der Rolle des autonomen Subjekts. Und ich glaube, wir sind ohnehin in einer Situation, dass wir diesen Gedanken der Moderne so langsam verabschieden müssen.
Dann müssen Sie uns zum Schluss begründen, was das hieße, an einem Tisch, auch bei gutem, bei bestem Essen, lauter autonome Subjekte sitzen zu haben. Was würde denn da schieflaufen?
Naja, also zum Beispiel autonome Subjekte könnten solche sein, die sich an ihren ethischen Maßstäben orientieren. Ausschließlich. Nicht an dem, was die anderen essen oder sagen oder zu welchem Genuss die anderen einladen, sondern die dann sagen, ich bin Vegetarier und ich esse grundsätzlich kein Fleisch. Ich habe eine solche Situation mal erlebt. Ich wusste nicht, dass einer der überzeugter Vegetarier war. Und er hat dann gesagt, naja, also an den Bohnen war Speck, dann gab es außerdem noch Fleisch zu essen. Und er hat gesagt, ihm würden Kartoffeln alleine reichen. Ja, so etwas verdirbt die Situation, oder? Und wenn jeder so, ich meine, Vegetarier ist nur eins der Beispiele. Man könnte es auch auf andere sozusagen beschränkende Bedingungen bringen und sagen, wenn jeder seine moralischen Maximen am Tisch verwirklichen möchte, dann misslingt die Gemeinsamkeit.
Das war zum guten Schluss etwas, was wir nicht mehr in die Sendung reingekriegt haben, dass Sie nämlich den Gedanken, eine Ethik des Essens zu entwerfen, für absurd und verfehlt halten.
Ja, auf der Linie dieser kantischen Anregungen halte ich es für nicht praktikabel. Wenn tatsächlich Paragraph 88 der Anthropologie dieses leisten kann, die Verknüpfung zu erbringen, dann ist das etwas, was jenseits von Ethik oder Metaphysik steht.
Und allen Vegetariern, denen das jetzt möglicherweise wehgetan hat, was Kurt Röttgers gesagt hat, will ich sagen, in allem Respekt, wir werden uns bei anderer Gelegenheit darüber unterhalten, mit jemandem, wie das mit der Ethik des Essens aussieht. Das soll heute nicht mehr unser Thema sein. Kritik der kulinarischen Vernunft, ein Menü der Sinne nach Kant, heißt das Buch von Kurt Röttgers. Erschienen im Verlag Transkript. Herzlichen Dank für diesen Abend, Herr Röttgers.
Ich bedanke mich auch.
WDR5.de ist im Internet die Adresse für Sie, falls Sie diese oder frühere Sendungen nochmal in Ruhe nachhören möchten. Dann noch eine Einladung, und zwar für übermorgen, kommenden Sonntag, ein philosophischer Radiosalon über Karl Marx, wenn Sie also mit darüber nachdenken möchten, ob der Theoretiker des Kapitalismus uns heute womöglich wieder was zu sagen hat. Dann kommen Sie einfach vorbei, übermorgen Sonntagvormittag nach Dortmund ins Café Laura. Beginn um 11 Uhr. Informationen dazu natürlich auch unter wdr5.de. Kommenden Freitag fällt das philosophische Radio aus. Da läuft hier ein literarisches WDR5-Spezial mit Eindrücken und Texten rund um den WDR5-Hörertag. Also nächste Woche kein philosophisches Radio. Einen guten Abend wünschen Gundi Große, Redaktion, Alex Cabrera in der Technik, am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.